Money on Her Mind, der DK Finanzpodcast. Von Frauen für Frauen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem DK Finanzpodcast rund um Geld- und Karrierethemen. Wir wollen uns heute mal darüber unterhalten, wie es eigentlich um die Finanzen der Privathaushalte in Deutschland so bestellt ist und ob sich das überhaupt lohnt zu vergleichen, wie unsere eigenen Portfolios so mit dem bundesdeutschen Durchschnitt mithalten können. Meine Kollegin Dr. Gabriele Wiedmann, Volkswirtin bei der DK Bank, ist heute wieder da und kann zu einem ihrer Lieblingsthemen mit Sicherheit jede Menge erzählen. Hallo Gabriele, schön, dass du da bist.
Hi Tanja, ich muss dir unbedingt was erzählen. Weißt du, was ich kürzlich entdeckt habe? Einen wahren Datenschatz. Du weißt ja, also wir Volkswirte, unsere normale Arbeit ist das Analysieren von Daten und daraus dann wieder Prognosen rechnen. Also für die Zukunft alles Mögliche dann ermitteln. Und eines von meinen Spezialgebieten, das sind die Geldvermögen der deutschen Privathaushalte. Jetzt habe ich, als ich die neuen Daten abgerufen habe, im Internet zufällig gefunden, dass jetzt endlich von der Bundesbank auch quartalsweise Zahlen zur Verteilung von diesen Geldvermögen kommen. Und ich kann es ja echt sagen, also ich arbeite seit über 20 Jahren hier bei der DK Bank und ich glaube ungefähr 18 Jahre davon mache ich das mit den Geldvermögen. Seit 18 Jahren warte ich auf diese Verteilungsdaten. Ich finde es so klasse.
Ja, dann bin ich jetzt gespannt, was du da so alles rausgefunden hast, Gabriele. Aber ganz ehrlich, ich kann mir unter dem Ganzen noch ein bisschen wenig vorstellen und vielleicht geht es unseren Zuhörerinnen ja genauso. Erzähl doch vielleicht zuerst mal, was das überhaupt mit diesem Begriff Geldvermögen auf sich hat.
Es geht ums Finanzvermögen und zwar von allen deutschen Privathaushalten. Das heißt also Menschen, die in Deutschland leben und die nicht irgendwelche Unternehmen in irgendwelchen Kapitalgesellschaften oder sowas sind. Also Finanzvermögen. Und da wird in dieser Statistik einfach nur zusammengezählt, was die Deutschen insgesamt an Geldvermögen haben. Und das kann man prinzipiell so in drei Großgruppen unterteilen, nämlich zum einen Bargeld und Einlagen. Bargeld wissen wir alle, was es ist, aber auch also Girokonto, Termingelder, Sparbüchlein gibt es ja auch immer noch und Sparbriefe. Das ist so die eine große Gruppe, dieses ganze Einlagengeschäft. Dann die Wertpapiere, das, worüber wir ja sehr viel immer reden, also Aktien-Einzeltitel, Anleihen-Einzeltitel und dann natürlich die Investmentfonds und dazu zählen dann auch noch die Zertifikate. Das ist das Paket Wertpapiere und dann gibt's noch ein Riesenpaket, so alles, was Versicherungen und Ähnliches sind. Da sind nicht nur Lebensversicherungen drin, an die man ja sofort denkt, wenn man an Finanzvermögen auch denkt, sondern auch Ansprüche an bei privaten Krankenversicherungen, praktisch die Rückstellungen, die für einen selbst dargestellt werden, für wenn man älter wird und mehr Geld von der Krankenversicherung braucht, auch sonstige Kapitalrückstellungen, die Menschen zugeordnet sind. Das ist alles ein bisschen kompliziert, aber und auch solche Dinge wie irgendwas für private Altersvorsorge. Am Ende ist das dann die Großgruppe Versicherungen. Diese drei Gruppen, da steht dann in der Statistik drin, wie viel Geld die Deutschen insgesamt an Geld haben. Und für mich ist das dann halt ganz besonders interessant, weil ich da sehen kann, wie unsere Vermögen in die einzelnen Anlageklassen aufgeteilt sind.
Ja, jetzt bin ich natürlich schon ein bisschen neugierig geworden. Wie reich sind wir Deutschen denn, Gabriele?
Brutal reich. Wir haben 8 Billionen Euro an Finanzvermögen in Deutschland. Wahnsinn, oder?
Das klingt auf jeden Fall nach einer riesigen Zahl. Und wenn ich das richtig gesehen habe, dann sind da 12 Nullen hinten dran. Also gegen 8 Billionen hätte ich jetzt auch nichts einzuwenden. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Dann müssten wir nicht mehr arbeiten und würden nur noch zum Spaß podcasten. Genau, Tanja. Ja, allerdings, also es ist eben das gesammelte Vermögen der Deutschen. Und wenn man bedenkt, es gibt 84 Millionen Menschen in Deutschland, dann kann man das so ganz grob hochrechnen. Es sind ein bisschen weniger als 100.000 Euro pro Person. Immerhin ganz schön viel. 100.000 Euro hat nicht jede und jeder von uns. Aber 100.000 Euro klingt schon etwas weniger beeindruckend als 8 Billionen.
Ist das denn das Geld, was wir in den 4 Anlageklassen angelegt haben? Also Liquidität, Renten, Aktien und Immobilien?
Nicht ganz. Bei diesem Finanzvermögen sind die Immobilien nicht dabei. Also Immobilien in dem Fall die, weiß ich, Wohnungen, was wir haben, Häuser, die wir besitzen, auch Wohnungen und Häuser, die man hat, die man weitervermietet an irgendwelche Menschen, auch Gewerbeimmobilien, die vielleicht ein Arzt, der seine Arztpraxis hat, das ist nicht dabei, das Immobilienvermögen ist nicht eingerechnet, aber alles andere. Und wenn ich jetzt so laut von Immobilien rede, Immobilienfonds sind dabei, weil Immobilienfonds zählen zu den Investmentfonds und die sind ein Bestandteil von diesem Geldvermögen. Und es ist mit diesem Finanzvermögen, wenn ich das habe, das sind also Immobilien nicht dabei, dann kann ich mit diesen Zahlen wirklich sagen, wie viel die Bundesbürger im Durchschnitt angelegt haben.
Und das könnte ich dann zum Beispiel nutzen, um das für das Geld, das ich persönlich zur Verfügung habe, vergleichbar zu machen, oder?
Wenn du den Überblick hast, Tanja, ja, genau. Ich habe mich ja schon ein bisschen vorbereitet jetzt für den Podcast und habe für mein Geld auch nochmal geschaut, wie das bei mir mit der Aufteilung ist und habe das mal verglichen mit dem, was bei der Bundesbank, was in den Zahlen drin steht. Und das ist natürlich wieder ein bisschen kompliziert, weil mit Versicherungen, ich weiß ja nicht, was ich für Versicherungsansprüche an irgendwelche, weiß ich, Kfz-Versicherungen oder sowas habe. Das habe ich dann mal weggelassen, sondern ich habe nur für mich geschaut, was habe ich in Bargeld und Einlagen? Bargeld habe ich natürlich nicht viel, aber was habe ich auf dem Girokonto, auf meinem Tagesgeldkonto, auf dem bisschen Sparbüchlein, was da noch rumliegt? Und was liegt in meinem Wertpapierdepot? Und habe da mal dann die Relation rausgerechnet und habe herausgefunden, dass ich ungefähr 10% von meinem Finanzvermögen in Bargeld und Einlagen habe und 90% sind bei mir in Wertpapieren angelegt. Und wenn ich dann reinschaue in die Statistik von der Bundesbank, in diese Finanzierungsrechnung und da dann nur anschaue Bargeldeinlagen und Wertpapiere, dann ist dort die Relation, also bei allen bundesdeutschen Haushalten im Durchschnitt, dann haben die 60% in Bargeld und Bankeinlagen und nur 40% in Wertpapieren. Also das sieht man dann schon, dass ich etwas wertpapierlastiger anlege als so der durchschnittliche Deutsche. Und ich persönlich bin auch der festen Überzeugung, ich mache mir ja viel Gedanken über dieses Thema, dass ich mit meiner Aufstellung, mit diesem größeren Anteil von Wertpapieren, dass ich da für die Zukunft besser gerüstet bin, weil ich insgesamt mit meinem Geld im Durchschnitt mehr Rendite habe, also mehr verdiene, als wenn ich das Geld nur in Bargeld und Einlagen hätte. Bargeld kriegt man ja eh keinen Zins und auf dem Girokonto auch nicht. Und vielleicht gibt's gerade auf manchen Tagesgeldkonten ein bisschen mehr Zins, aber das wird auch bald wieder weniger, wenn die Zinsen wieder sinken.
Also ich muss sagen, vielleicht hat es aber auch was mit unserer Berufswahl zu tun, aber bei mir sieht es ganz ähnlich aus wie bei dir.
Ja, aber wir müssen natürlich bedenken, Tanja, wir beide, die wir so Wertpapierfreundinnen sind, die höheren Schwankungen haben wir auf jeden Fall in unseren Depots. Da reden wir auch manchmal abseits vom Podcast drüber, was mal wieder hoch und runter gegangen ist. Das ist das höhere Risiko, stimmt. Aber das nehmen wir ja in Kauf, weil wir davon ausgehen, dass wir die höhere Renditeerwartung haben.
Ist denn diese Relation zwischen Bargeld und Einlagen auf der einen und Wertpapieren auf der anderen Seite eigentlich immer so ungefähr gleich oder hat sich das im Laufe der Jahre verändert? Weil ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich mal Zahlen vom Aktieninstitut gesehen habe, wo man schon gesehen hat, es gibt ein bisschen mehr Wertpapiersparerinnen und Sparer. Aber ist das wirklich so signifikant gestiegen in den letzten Jahren?
Und die Frage ist gut, da bin ich jetzt wieder ich bin ja eigentlich Statistikerin so von meiner Ausbildung her. Und normalerweise ist es ja so, wenn man ganz viele Menschen zusammennimmt und deren beispielsweise Vermögen oder sonst irgendwas hat, da bewegt sich längst nicht so viel wie bei einem Einzelnen. Aber tatsächlich im Laufe der letzten 20 Jahre, gut 20 Jahre habe ich die Zahlen zurück, da hat sich doch einiges bewegt. Und zwar damals, als viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wahrscheinlich noch nicht sich groß für Geldangelegenheiten interessiert haben. 1999, 2000, da gab es ja mal so eine riesen Aktienmarktbegeisterung. Stichwort war da immer die Telekom-Aktie, weil plötzlich alle Menschen Telekom-Aktien und Aktien kaufen wollten. Und in der Zeit war tatsächlich der Anteil von Wertpapieren am gesamten Geldvermögen richtig hoch. Im Vergleich zu heute beispielsweise. Es gab zwischendurch auch mal eine Zeit, wo der Anteil von Wertpapieren gleich hoch war wie der von Bargeld und Einlagen. Das war schon spektakulär, hat aber nicht lange gehalten. Spätestens dann bei der Finanzkrise, da ging es dann wirklich runter. Erstens mal sind da die Aktienkurse ja deutlich gefallen. Schon allein dadurch sinkt ja der Anteil am Geldvermögen, weil beim Girokonto gibt es ja keine Kursveränderungen. Und das hat auch ziemlich lange gehalten. Und jetzt erst so langsam ruppt sich der Anteil von Wertpapieren wieder etwas nach oben. Und ich gehe davon aus, wenn jetzt so langsam wieder die Zinsen sinken werden, dass dann auch wieder nochmal mehr Menschen sagen, ach guck, Wertpapiere sind vielleicht doch auch interessanter. Also dass jetzt auch der Anteil dann nochmal ein bisschen höher wird von den Wertpapieren.
Jetzt sitze ich gerade da und überlege mir so ein bisschen, warum du dich als Volkswirtin eigentlich mit den Geldvermögenszahlen von Privathaushalten beschäftigst. Eigentlich macht ihr doch Prognosen für Wirtschaftswachstum, Inflation, Zinsen, für Aktienindizes. Helfen euch solche Zahlen aus privaten Haushalten dann überhaupt?
Ehrlich gesagt, nein. Also das ist dann ein bisschen abseits von unserer Kernaufgabe. Und ich mache das auch nicht, diese Geldvermögensbeobachtung für unsere eigentlichen Wachstums- und Kapitalmarktprognosen, sondern das ist nochmal so eine kleine Nebenaufgabe, die wir aber auch als volkswirtschaftliche Abteilung haben, nämlich damit kann man mit dieser Beobachtung der Geldvermögen auch Aussagen darüber machen, wie viel Potenzial haben wir als DekaBank, als Wertpapierhaus, dass vielleicht nochmal mehr Menschen auch sagen könnten, wir könnten Wertpapiere kaufen. Das ist für die Planung, für die Geschäftsplanung und es ist auch so ein bisschen nochmal das Auswirkungen beobachten von dem, was Wirtschaft und Kapitalmärkte so machen an Bewegungen, was das dann wieder für Auswirkungen hat für die Privathaushalte. Also wie reagieren die auf Schocks? Wie reagieren die auf die Corona-Krise, auf die Finanzmarktkrise? Und was bedeutet das dann wieder für deren Vermögen?
Um nochmal ganz kurz auf dieses Thema der Aufteilung zurückzukommen, die mal ungefähr gleich war, jetzt aber mehr Bargeld und Bankeinlagen als Wertpapieranlagen. Hast du denn auch gesehen, ob es da einen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt?
Dafür habe ich leider keine Angaben, Tanja. Ich habe ja vorhin schon gejubelt, es gibt jetzt Verteilungsinformationen, aber Verteilungsinformationen, da kriege ich, worüber ich ja schon sehr glücklich bin, kriege ich nur Aussagen dafür, wie viel haben die ärmeren und wie viel haben die reicheren Haushalte. Es gibt keine Aufteilung zwischen Männern und Frauen. Da bin ich dann wieder von anderen Statistiken abhängig und die kommen nur ganz selten. Also so sozioökonomisches Panel, da gibt es ein bisschen und Einkommensverbrauchsstichprobe, sind jetzt schöne Stichwörter, nicht wahr? Aber bei denen kriege ich auch Zahlen über die geschlechtsspezifische Verteilung, aber die kommen viel zu selten. Und wenn die rauskommen, sind sie schon wieder 5 Jahre alt. Aber prinzipiell weiß man auch aus Umfragen, dass ja Männer tendenziell mehr Geld haben als Frauen und dass Männer tendenziell auch höheren Wertpapieranteil haben als Frauen.
Jetzt hast du ja vorhin schon das Thema der Verteilung der Geldvermögen angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass ein ziemlich großer Teil von diesen 8 Billionen wahrscheinlich in den Händen von ziemlich wenigen Menschen liegt, oder?
Genau. Und genau diese Information, da bin ich jetzt froh, dass ich diesen neuen Datenschatz entdeckt habe. Also, dass ich auswerten kann, wie viel gehört den Armen, wie viel haben die Reichen. Und auch das, also dieses Verteilungsthema ist jetzt nicht Kern meiner eigentlichen Arbeit, aber ich finde das so spannend und interessant und gerade auch wieder mit der Frage, mit der wir uns ja im Podcast ja auch beschäftigen, mit wie können wir gerade die ärmeren Haushalte, die ärmeren Menschen dazu motivieren, dass sie Vermögen aufbauen und dann eben diese ärmeren 50% plötzlich auch nicht mehr so arm sind, hoffentlich.
Aber die Vermutung mit der ungleichen Verteilung ist dann schon korrekt, oder?
Ja, ich kann das aus den Zahlen rauslesen, dass wir tatsächlich eine recht ungleiche Verteilung haben in Deutschland. Wenn ich das ganz plastisch anhand von einer Zahl festmachen möchte, dann kriege ich die jetzt aus diesen neuen Zahlen. Das ist der Gini-Koeffizient, das ist ein Ungleichheitsmaß. Wenn der Gini-Koeffizient bei 0 ist, ist die Welt gleich verteilt, also dann haben alle gleich viel Vermögen. Wenn der Gini-Koeffizient bei 1 liegt, dann ist es extremst ungleich verteilt, dann hat einer das ganze Vermögen und alle anderen haben nichts, wenn man das so ganz plastisch platt erklärt. Und in Deutschland liegt der Gini-Koeffizient zurzeit bei 0,77 und wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, und zwar nicht nur europäischen Ländern, sondern auch weltweit, dann ist das eine recht ungleiche Verteilung.
Wow, das ist doch schon ziemlich hoch, wenn 1 sozusagen das Höchste ist. Aber sind wir denn wirklich so ein ungerechtes Land?
Irgendwie sieht das bei den Vermögen ein bisschen so aus, ja. Wobei man einschränkend dann wieder sagen muss, es geht ja hier, jetzt übrigens bei der Statistik, das ist ja nicht mehr Geldvermögen, sondern da ist auch Immobilien dabei. Also es geht hier aber eben trotzdem nur um Immobilienvermögen und Geldvermögen, was man hat. Da ist nicht eingerechnet die gesetzliche Rentenversicherung. Und die ist ja in Deutschland recht leistungsstark. Wenn wir das nochmal dazu zählen, also so die Ansprüche an die gesetzliche Rentenversicherung, das, was ich, was jede, jeder mal erwarten kann, wenn sie in Rente sind von gesetzlicher Rentenversicherung, das ist ganz schön viel Geld, wenn man das umrechnet auf die Dauer der Rentenbezugszeit jeden Monat. Wenn man das einrechnet, dann sind bei uns die Vermögen auch gleicher, dann ist es nicht ganz so ungerecht, wie man es vielleicht denken würde.
Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, dieser Ungerechtigkeit entgegenzuwirken?
Man kann da schon viel machen. Also das ist ja, Verteilungspolitik ist sowas Klassisches und man kann Reiche sehr hoch besteuern und dann das wieder umverteilen. Das ist eine Möglichkeit. Allerdings hat man sofort wieder, wenn man zu stark auf Verteilung achtet, das ist jetzt wieder Wirtschaftspolitik, das ist normalerweise eher wachstumshemmend, weil man dann weniger Anreize hat, dass sich Menschen anstrengen, dass sie Unternehmen gründen, dass sie damit viel Geld verdienen. Das sind ja Leistungsanreize, die dann auch wieder das Wachstum anregen. Also insofern halte ich persönlich vom politischen Gegensteuern nicht viel, aber man kann natürlich die Leute ermuntern, dass sie Vermögen aufbauen, auch diejenigen, die nicht so reich sind und nicht so hohe Einkommen haben. Und deshalb möchte ich auch so gerne mit dir über das Thema reden, wie wir jede Frau und am Ende sogar jeden Menschen ermutigen können, Vermögen aufzubauen. Das ist die beste Möglichkeit, dem gegenzusteuern.
Und hast du denn aus dieser Studie noch ein paar konkrete Zahlen für uns?
Ich habe so ein paar Zahlen rausgeholt, die ich sehr beeindruckend fand oder die ich auch so vielleicht nicht erwartet hätte. Beispielsweise das gesamte Vermögen, einschließlich Immobilienvermögen, also alle Häuschen und was die Menschen sonst so haben. Die reichsten 10% der Deutschen besitzen 60% des Gesamtvermögens. 10% von den Menschen, denen gehört 60% vom Gesamtvermögen. Und wenn ich dann nur die ärmsten 50% anschaue, die besitzen zusammen nur 5% von dem Gesamtvermögen. Also Wow. Das fand ich schon mal sehr beeindruckend. Dann, das war jetzt so insgesamt alle. Und wenn ich jetzt nochmal auf das Vermögen pro Kopf schaue, also pro Menschen, und da zählen alle Babys und alle Erwachsenen und alle Alten dann zusammen jeweils als ein Kopf, da haben die ärmeren 50% im Durchschnitt pro Kopf ein Vermögen von 22.700 Euro. Jetzt sind wir wieder bei der Frage von vorhin, Tanja. Überlegen wir nochmal kurz, wie viel haben wir Vermögen? Sind wir da drin oder nicht? Also 22.700, was ich schon einigermaßen viel finde, immerhin. Die reichsten 10% von den Deutschen haben aber im Durchschnitt 1,2 Millionen Euro pro Kopf. Und das ist das 50-fache von den ärmeren. Und vielleicht noch ein drittes, die ärmeren 50% von der deutschen Bevölkerung, die, wenn ich da anschaue, wie viel die Geld in Investmentfonds angelegt haben, dann sind das gerade mal 600 Euro pro Kopf. Und das finde ich echt wenig. Man kann ja so einen Fondssparplan mit 25 Euro pro Monat anfangen. Und da muss man nicht lange zusammensparen, dass man 600 Euro hinkriegt. Also da sehe ich eine Chance. Und wenn wir da denken, wenn das viele Menschen machen, da ist eine Riesenchance, Vermögen anzusammeln und dann plötzlich irgendwann auch nicht mehr zu den ärmeren 50% zu gehören.
Da versteckt sich ja schon fast ein Tipp drin von dir, Gabriele. Aber was würdest du dann sagen, was können wir noch tun, damit wir es schaffen, zu diesen reicheren 50% der Bevölkerung zu gehören?
Und du meinst damit auch finanziell einfach sorgenfreier zu leben, genau. Nicht wahr? Ja, genau. Und weniger Angst vor einem Alter zu haben, wo man vielleicht nicht mehr so viel Geld hat. Also meine Tipps sind die Klassiker, nämlich regelmäßig investieren. Also regelmäßig Geld beiseite zu legen, monatlich irgendwo Geld einzuzahlen, was dann so ein kleines Vermögen gibt. Und da ist auch ganz wichtig, dass man Rendite stark spart. Also dass da eine Rendite drauf ist, die höher ist als die Inflation, also höher als 2-3%, gerne nochmal ein bisschen höher, dass es auch wirklich mehr wird, dass der Zinseszinseffekt wirkt, über den hatten wir auch schon mal geredet. Und am Ende auch ab und zu mal verzichten, also mal nicht sich irgendwas kaufen, was man nicht unbedingt braucht, das Geld zu sparen, das dann anzulegen. Und gerade bei dem langfristigen Denken, was ja für die Altersvorsorge wichtig ist, da kann man dann auch Risiko wagen und damit eine höhere Rendite kriegen. Und das ist zwar jetzt nicht so sehr in unserem Wertpapierthema, über das wir viel reden, aber auch das möchte ich noch ergänzen, nämlich so eine Immobilie sich zuzulegen, auch das hilft, dass man ein größeres Vermögen hat.
Sicher, zurzeit fallen die Immobilienpreise doch eigentlich eher.
Da hast du recht. Und zwar nicht nur bei den Wohnimmobilien, sondern auch bei den Gewerbeimmobilien. Ja, das sind die normalen Zyklen. Also die Preise steigen und dann fallen sie wieder und dann steigen sie und dann fallen sie wieder ein bisschen. Aber in der Tendenz gehen Immobilienpreise nach oben. Ungefähr so wie die Inflation, vielleicht ein kleines bisschen mehr. Aber das ist ja nur das eine, also dass die Preise im Trend hochgehen. Das andere ist, dass man festgestellt hat, wenn Menschen eine Immobilie kaufen, machen sie im Normalfall zuerst mal Schulden und dann schauen sie, dass sie die Schulden abbezahlen. Also die leben dann vielleicht ein bisschen weniger luxuriös, machen weniger oder billigere Urlaube, kaufen sich das eine oder andere nicht. Das ist schon so ein bisschen ein Sparen, zu dem man sich selbst zwingt. Aber am Ende sind diese Menschen, die sich eine Immobilie gekauft haben, die auch dann wissen, warum sie sparen, nämlich weil sie dieses Ziel haben, dieses Haus soll irgendwann mal mir gehören und nicht zur Hälfte der Bank. Diese Menschen sparen dadurch mehr und haben am Ende auch ein höheres Vermögen. Also auch das ist ein kleiner Geheimtipp, es zu wagen, in eine Immobilie zu investieren und damit sich auch nochmal ein schönes Vermögen zusätzlich zu seinem Wertpapiervermögen dann anzusparen.
Dann nehme ich also mit, die Ungleichheit in puncto Vermögen, die ist in Deutschland schon noch ziemlich groß.
Oh ja.
Aber jede und jeder von uns kann zumindest ein paar kleine Sachen machen, um was dagegen zu tun. Also früh anfangen, beim Job aufpassen, dass man gut verdient oder auch mal den Chef nach einer Gehaltserhöhung fragt. Das hatten wir auch erst in unserer letzten Folge. Und allgemein so ein paar kleine Gewohnheiten, die man vielleicht überprüfen kann, um sich leichter ein Vermögen ansparen zu können. Was sagt ihr denn zu den Aussagen von Gabriele? Habt ihr Fragen zu den Bundesbankdaten oder zum Geldvermögen? Dann lasst es uns gerne wissen und schreibt uns an podcast@deka.de oder auf unseren Social Media Kanälen. Wir danken euch fürs Reinhören und hoffentlich bis bald.
Bis bald. Tschüss.